Hypnosepost. Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt, ich bin wieder zu Gast bei Theresa und Uwe, genauer gesagt beim Entrance-Institut in Olpe. Heute wollen wir uns einmal intensiver mit dem Unbewussten und dem Unterbewussten beschäftigen. Wir haben in früheren Ausgaben des Podcasts schon öfters über Hypnose, den Trance-Zustand und das Unbewusste gesprochen. Vielleicht zunächst mal eine Begriffsklärung. Was ist der Unterschied zwischen dem Unbewussten und dem Unterbewusstsein?
Es gibt keinen. Das gibt keinen. Wenn du bei Google oder je nachdem, welche Suchmaschine du benutzt, ich benutze Startpage, wenn du da den Begriff Unterbewusstsein eingibst, der erste Treffer, den du landest, ist eine Wikipedia-Seite mit dem Oberbegriff das Unbewusste. Unterbewusstsein ist ein Begriff, der, ich glaube, im 19. Jahrhundert zum ersten Mal geprägt worden ist von einem Psychologen und der dann von Sigmund Freud aufgegriffen worden ist als wesentlicher Bestandteil seiner Psychoanalyse. Und wenn wir über das Unterbewusstsein reden, jedenfalls ist das bei den meisten Leuten im Kopf konnotiert mit Freudscher Psychoanalyse, ja, dann reden wir über ein bestimmtes Modell in der Psychotherapie, das nur in einem begrenzten Rahmen seine Gültigkeit hat. Und deswegen würde ich gerne den Begriff Unterbewusstsein in Bezug auf unseren Podcast hier vermeiden, weil wir sind nun mal Hypnotiker und unter Hypnotikern ist es allgemein üblich, vom Unbewussten zu reden und es macht überhaupt keinen Sinn, da weitere Unterscheidungen zu machen. Ich habe mir so ein paar Internetseiten natürlich auch mal angeguckt. Da wird sehr viel, ja, wie soll ich das höflich formulieren, da wird sehr viel Hirnwichserei betrieben, die in die Richtung gehen, auch noch ein Unbewusstsein zu kreieren, was auch immer das sein mag. Mir verknotet sich dabei die Zunge. Und dann wird munter hin und her definiert, welche Aufgaben denn welchem Teil dazu geschrieben werden. Der Punkt ist der, wir reden über etwas, von dem wir überhaupt nicht wissen, was es ist. Also es macht überhaupt keinen Sinn, da großartig rumzudefinieren, sondern wir gucken uns am besten, also so macht meiner Ansicht nach unsere Folge hier Sinn, wenn wir uns angucken, was wir unter hypnotischen Gesichtspunkten denn überhaupt damit anfangen können. Mhm. Das ist eine ganze Menge.
Mhm. Dann vielleicht die Frage, die sich direkt für mich anschließt, wie seht ihr die Unterscheidung zwischen Bewusstsein und dem Unbewussten?
Naja, das Bewusste, das Bewusstsein, das ist alles das, was dir ins Bewusstsein steigt. Das ist also dessen, wo du dir bewusst wirst. Ja? Und alles, was unbewusst ist, entzieht sich deinem Bewusstsein. Da hast du zum Teil überhaupt keine Kenntnis drüber. Du registrierst es nicht, dass es abläuft. Ne? Nimm nur die ganzen Körperfunktionen und so weiter, die alle auf einer unbewussten Ebene ablaufen. Du überlegst dir ja nicht, ob du ein- oder ausatmen sollst. Das passiert ganz von selbst. Die ganzen hormonellen Steuerungen und so weiter, all das funktioniert auf einer unbewussten Ebene. Aber es ist eben noch viel mehr. Ja, so, wir erleben im Laufe unseres Lebens, machen wir ja eine ganze Reihe von Erfahrungen. Die Erfahrungen, die verarbeiten wir auf unsere eigene Art und Weise. Unter Berücksichtigung der ganzen Werte, Wertvorstellungen und Glaubenssätze, die wir über unsere Familie oder über die Schule oder was weiß ich nicht, ebenso mitkriegen auf dem Weg. Und dadurch entstehen unheimlich viele grundverschiedene individuelle Konstrukte. Und eine Trennung herbeireden zu wollen zwischen Bewusstem und Unbewusstem, halte ich auch zumindest für einen fragwürdigen Ansatz. Weil dann tut man ja so, als ob man das Ganze getrennt voneinander betrachten könnte. Aber das kann man eben nicht. Das spielt Hand in Hand. Und was dir im Moment ins Bewusstsein kommt, das ist das, was dich im Moment aus irgendwelchen Gründen beschäftigt. Also damit bist du im Bewussten beschäftigt. Im Unbewussten läuft trotzdem alles weiter so wie gehabt.
Also man kann sagen, eine scharfe Trennung zwischen dem, was wir als Bewusstsein bezeichnen, Begriff, der ja schon schwer erklärbar ist, ne, weil er sich nicht richtig fassen lässt. Und es gibt noch nicht mal da Übereinstimmung bei den Wissenschaftlern, was genau das ist. Also eine Trennung, eine scharfe Trennung zwischen beiden, ich sag mal, biologischen Systemen, die aber im Prinzip ja ein System sind, ist unheimlich, ist schwierig. Weil sich ja auch diese Prozesse, ne, unbewusste und bewusste Prozesse, ne, oder vorbewusste und bewusste Prozesse, die überlappen sich. Ne, in dem Moment, wo ich mit dir spreche, ne, spreche ich schon bewusst, ne, aber dabei, nebenbei laufen unbewusste Prozesse ab. Ne. Ich check zum Beispiel, ne, deinen Gesichtsausdruck, ne, ich krieg die Temperatur im Raum mit, wenn ich meine Aufmerksamkeit drauf richte. Ich formuliere Gedanken, die sich aber sozusagen in meinem Vorbewusstsein schon geformt haben, ne, die sich aus dem sozusagen bilden, ne, was ich übers Bewusstsein sowieso schon gehört, gelesen oder vielleicht auch erfahren habe. Also von daher macht eine scharfe Trennung keinen Sinn. Aber wir haben natürlich Kriterien, wo wir anhand derer wir, sag ich mal, uns ins Bewusstsein rufen können, was ist uns gerade bewusst und was ist uns unbewusst. Wenn du nachher nach Hause fährst, ne, und dir beim Kartoffelschälen einen Finger schneidest, was wir ja nicht hoffen wollen, ne, und du merkst, du blutest, ne, dann wird dir das bewusst. Ne, aha, da blutet was, das ist eine Wunde. Vielleicht klebst du ein Pflaster drauf.
Oder du machst Bratkartoffeln mit Blutwurst.
Oder das. Aber der eigentliche Heilungsprozess, ne, der wird von deinen Selbstheilungskräften übernommen. Ne, und die laufen im Unbewussten ab. Ne? Das heißt, du kannst die bewusst nicht steuern. Und so geht es mit vielen anderen Dingen auch, ne? Ob das Verhaltensweisen ist, ne? Ob das unser Tun ist, ob das unser Wahrnehmen ist und sogar, ob es unser Denken ist. Weil ja auch unsere Gedanken, die entstehen nicht irgendwie aus dem Nichts, ne? Sondern die haben irgendwo ihren Ursprung, als was wir das Unbewusste, als dass wir das Unbewusste halt in Ermangelung eines anderen Begriffes auch bezeichnen. Ich glaube, der Hirnforscher und Philosoph Gerhard Roth hat mal gesagt, der Mensch glaubt zwar, dass es sein Ich ist, das denkt, aber tatsächlich spielen sich die meisten Prozesse im Gehirn automatisch und unbewusst ab. Das hat natürlich im Alltag auch einen Vorteil, dass wir nicht ständig bewusst darüber nachdenken müssen, wie wir und welche Hand wir halten, wie halten müssen, um den leckeren Kartoffelkloß mit Soße aufzuspießen und so weiter und so fort. Hat natürlich auch Nachteile, weil wir manchmal vor allen Dingen auch im Stress reagieren, reflexhaft reagieren und sagen wir manchmal, oh, in dem Augenblick stand ich aber völlig neben mir. Es ist passiert. Es ist passiert. Das hört man öfter, wenn Leute sich so in Situationen befinden, die sie, wo sie im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr erklären können, warum sie so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Anderes Beispiel ist das Rotwerden, in der Öffentlichkeit. Und auch das ist ein Prozess, den kannst du bewusst nicht steuern. Da kannst du nicht sagen, ich unterdrücke das jetzt. Je mehr du es unterdrückst, umso schlimmer wird das.
Man kann das noch weiter fassen. Wenn man einfach mal der Frage nachgeht, wie orientieren wir uns denn eigentlich in der Welt? Wie sind wir in der Welt? Wir orientieren uns in der Welt, indem wir unsere die Möglichkeiten unserer sinnlichen Wahrnehmung nutzen. Wir können was sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Weil wir dazu imstande sind, etwas sehr interessiert und sehr intensiv zu betrachten oder zum Beispiel einem Musikstück sehr intensiv zuzuhören, und das Dinge sind, die uns dann ins Bewusstsein steigen, ergibt sich da unter Umständen die innige Annahme daraus, dass das Funktionen unseres bewussten Verstandes sind, aber das ist es nicht. Der gesamte Bereich unserer sinnlichen Wahrnehmung ist eine Funktion unseres Unbewussten. Wir können das gar nicht abschalten. Wir sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken immer, ja. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf unsere Tischdecke gucke, dann sehe ich da irgendwie so Zitronen, gelb, weiß, grüne Blätter auf einem weißen Untergrund. Das kann ich mir alles angucken, ganz bewusst wahrnehmen. Ich kann aber auch einfach nur draufklotzen, die Informationen in mich reinfließen lassen und dabei an was ganz anderes denken und im Prinzip überhaupt keinen Gedanken an diese Tischdecke verschwenden. Und das ist das, was permanent in uns passiert. Und wir haben in uns Filtermechanismen, die dazu geeignet sind, die Informationen, die jetzt für den Moment wichtig sind,
herauszufiltern und ins Bewusstsein zu lenken und alles andere auf einer unbewussten Ebene wirken zu lassen. Aber es wirkt eben auf einer unbewussten Ebene. Und das ist eben der Grund dafür, dass unser Unbewusstes ein riesiger Schatz ist, auf dem wir sitzen, ein riesiger Schatz an Ressourcen, an die wir durchaus rankommen können, ja, um zum Beispiel bestimmte gewünschte Veränderungen zu erzielen. Aber dazu ist es eben nötig, mit diesen unbewussten Anteilen in Kontakt zu treten. Und wenn man sich das jetzt einmal vergegenwärtigt hat, dass eigentlich so grundlegende Fähigkeiten wie unsere sinnliche Wahrnehmung keine Funktion des bewussten Verstandes ist, sondern erst nachgeschaltet eine Funktion des bewussten Verstandes ist, dass das zunächst mal auf einer unbewussten Ebene verarbeitet wird, dann wird schon relativ viel klar, finde ich jedenfalls.
Ist es denn, wenn ich euch richtig verstehe, so, dass ich also einen unbewussten Prozess in mein Bewusstsein beispielsweise dadurch holen kann, dass ich die Aufmerksamkeit auf etwas richte?
Ja.
Um das Beispiel der Tischdecke zu nehmen, dass du sagst, ich glotze da zunächst einfach drauf und dadurch, dass ich mir klar mache, ich gucke jetzt bewusst auf die Tischdecke, dann hole ich sozusagen den Prozess in mein Bewusstsein.
Kriegst du lauter zitronige Informationen, wenn du jetzt auf diese Tischdecke da gerade guckst, aber der umgekehrte Weg funktioniert auch. Ich kann mir zum Beispiel unheimlich schlecht die Namen von irgendwelchen Filmschauspielern merken. Und wie oft reden wir über Filme, ne? Und ich stotter dann rum von dem Schauspieler, der immer mit der Schauspielerin zusammenspricht.
Mit der Dingster,
die seltsame Rolle. Und es fällt mir ums Frecken nicht ein, über wen ich da jetzt gerade rede. Und wenn ich dann meine Aufmerksamkeit komplett davon weglenke, irgendwas ganz anderes mache, dann passiert es sehr oft, dass irgendwie 5 Minuten, nachdem ich überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftigt war, auf einmal der Name in großen Lettern vor meinem inneren Auge auftaucht. Auch das ist eine Funktion unseres Unbewussten. Es ist für unser Gedächtnis zuständig und es macht uns unter Umständen auch Informationen zugänglich, die in unserem Gedächtnis vorhanden abgespeichert sind, an die wir aber im Moment nicht rankommen. Und um rankommen zu können, müssen wir erstmal die Speicher leeren, damit wieder was Neues reinkommt. Denn die Verarbeitungskapazität unseres bewussten Verstandes ist verglichen mit dem des Unbewussten entsetzlich gering. Ja? Also da hat es viele verschiedene Studien zugegeben in allen möglichen Richtungen. Und das, was dabei immer wieder festgestellt worden ist, dass der bewusste Verstand etwas Nachgeschaltetes ist. Etwas ist, das dann in Erscheinung tritt, vorwiegend dann in Erscheinung tritt, wenn auf unbewusster Ebene die Entscheidung eigentlich schon längst getroffen ist. Das ist die Art und Weise, wie wir zum Beispiel in der Hypnose auch arbeiten. Ja? So, wenn wir über verschiedene hypnotische Verfahren Kontakt mit unbewussten Persönlichkeitsanteilen aufnehmen, um gewünschte Veränderungen zu erzielen.
Das heißt, das wäre nämlich meine nächste Frage, wie erhalte ich denn dann Zugang zum Unbewussten? Mhm. Dann ist Hypnose eine Möglichkeit.
Ja, Möglichkeit hat der Uwe ja genannt, ne? Trance. Ne? Mhm. In der Trance, ne, hast du einen besonders guten Zugang zu, sag ich mal, unbewussten Gefühlen, unbewussten Gedanken, unbewussten Verhaltensweisen etc. etc. Da brauchst du aber nicht unbedingt die Hypnose zu. Ja, also das hast du zum Beispiel auch, wenn du dir mal ein bisschen Ruhe gönnst, ne? Einfach mal so vor dich hinguckst, ne? Mal ein bisschen reflektierst, ne? Einfach mal die Gedanken kreisen lässt. Auch dann kannst du unter Umständen einen Zugang zu dem bekommen, ne, was wir als Unbewusstes bezeichnen. Da kommen ja auch manchmal Ideen, Eingebungen. Ne, du hast zum Beispiel über ein Projekt ganz lange nachgegrübelt und auf einmal blitzt da so etwas auf, ne, was irgendwie von selbst passiert. Ne. Obwohl du lange darüber nachgedacht hast, ne, hast vielleicht keine Idee bekommen und du siehst irgendwas, ne? Wie gesagt, so in einer Ruhesituation. Nun, auf einmal guckst vielleicht einen Baum an oder einen blauen Himmel oder machst mal einen Spaziergang. Auf einmal blitzt was auf und dann sagst du, holla.
Ne? Ja, Intuition, Eingebung, ja? Das sind so Möglichkeiten wie unser Instinkt. Ja? Das sind so Möglichkeiten wie unser Unbewusstes mit uns kommuniziert. Jede Nacht über Träume. Ja? sind Kommunikationsmöglichkeiten mit und aus dem Unbewussten heraus. Und natürlich ebenso die gezielte Kommunikation, die dadurch entsteht, dass wir bestimmte auf unbewusster Ebene entstehende Signale nutzen, um an unbewusste Persönlichkeitsanteile eben geschlossene Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, zu stellen, die dann vom Unbewussten beantwortet werden durch bestimmte körperliche Reaktionen, die wir nicht kontrollieren können. Also ich rede jetzt über ideomotorische Signale zum Beispiel, ja, oder über interne Signale, dass irgendwo eine bestimmte Körperstelle juckt oder kribbelt oder was auch immer. Und die man dann entsprechend des Settings, in dem man sich befindet, als Ja- oder Nein-Signal umdeuten kann. Und auf die Art und Weise kann man dann mit unbewussten Persönlichkeitsanteilen durchaus konferieren. Also das geht sehr wohl und das ist ein guter, probater Weg, um in Kommunikation mit unbewussten Persönlichkeitsanteilen zu treten.
Ich würde trotzdem noch mal gerne ganz kurz auf dieses Phänomen Träume eingehen. Ja. Weil da haben wir ja auch berühmte Beispiele, ne, aus der Wissenschaft etwa. Oder ich erinnere mich an etwas, was ich mal von Abraham Lincoln gehört habe. Der hat 3 Tage vor seiner Ermordung hat er von einer Beerdigung geträumt und hat dann im Traum einen Bestatter gefragt, wer denn das ist, der da gerade beerdigt wird. Der Bestatter, ich glaube, es war der Bestatter, hat dann gesagt, ja, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der ist ermordet worden. Und darüber hat Lincoln, diesen Traum hat auch Lincoln seiner Frau erzählt und seinen damaligen Leibwächter. Und er ist ja tatsächlich, ne, 3 Tage später, ne, von so einem Südstaaten-Fanatiker, glaube ich, kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, ist auch wurscht, von dem ist er jedenfalls erschossen worden. Ja, oder gibt auch ein anderes Beispiel, ne, von einem Wissenschaftler namens Chemiker, Kekulé, glaube ich, war das. Der hat da so lange über das Problem des Benzolatoms, des Benzolmoleküls nachgedacht und hat versucht, ein Modell zu finden, was schlüssig war. Da hat er tagelang, wochenlang drüber nachgegrübelt und auf einmal ist er in so einen Tagtraum reingefallen. Und da hat er von einer Schlange geträumt, ne, die sich selber in den Schwanz beißt. Ne? Und das ist ein uraltes Alchemisten-Symbol. Und dieses Symbol, ne, war dann tatsächlich der Schlüssel, ne, zum Modell des Benzolmoleküls, das sich ringförmig darstellt. Also da gibt es schon sehr spannende Ereignisse. Ich selber habe auch schon Sachen tatsächlich geträumt, die sich in Realität ereignet haben. Das zeigt uns, ne, dass wir im Traum, dass im Traum sozusagen unser Bewusstsein mit uns kommuniziert, auch wenn wir uns selbstverständlich nicht an alle Träume erinnern können und auch wenn nicht jeder Traum eine überragende Bedeutung hat. Aber ich denke, das ist auch ein ganz guter Weg, sich mal mit Träumen, wer Spaß dran hat und wen das interessiert, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, zum Beispiel anhand eines Traumtagesbuch. Denn die Krux mit den Träumen ist ja, du hast was geträumt, das hat dich unheimlich intensiv beschäftigt, ne? Sogar dein ganzer Körper ist drin, ne? Du hast vielleicht Angst, ne? Oder du bist emotional total bewegt und dann wachst du auf. Ne, und das ist so eine Ahnung noch von dem vorhanden. Ne, du bist vielleicht erschreckt oder bewegt oder irgendwie berührt. Aber je mehr du versuchst, es zu fassen, ne, desto mehr verflüchtigt sich das Ganze. Und trotzdem, es kann dich am Tag über beschäftigen. Ne, irgendwie beschäftigt dich das. Und das ist auch eine Möglichkeit, ne, über ein Traumtagebuch zum Beispiel, dem näher zu kommen, indem, wenn du aufwachst, ne, diesen Traum kurz notierst. Oder auch ein Trick für Leute, die da etwas bewandert sind, Stichwort Klarträumen, die machen sich, bevor sie schlafen gehen, nochmal bewusst, ne, dass sie jetzt über im Traum ein bestimmtes Problem lösen wollen. Oder dass sie im Traum irgendetwas, sag ich mal, eine Eingebung bekommen, ne, die ihnen bei der Lösung des Problems hilft. Und das ist eine spannende Sache und es zeigt uns auch, wie weitreichend, ne, dieses Phänomen des Unbewussten, ne, auch für unsere Realität darstellt, ne? Obwohl wir uns dessen ja gar nicht bewusst sind.
Ne? Das wäre auch mal eine schöne Idee, also für die Zuhörer, jedenfalls für diejenigen, die so an solchen Experimenten Spaß haben,
Macht's doch einfach mal. Nehmt euch einfach mal einen gewissen Zeitraum vor, meinetwegen 2 Wochen oder einen Monat, in denen ihr ein sogenanntes Traumtagebuch führt. Das geht dann folgendermaßen. Ihr geht jeden Abend mit einem Traumauftrag ans Unbewusste ins Bett, indem ihr euch sagt, liebes Unbewusste, ich bitte dich, mir einen Traum zur Lösung dieses oder jenes Problems zu schicken. Und wenn du dann morgens wach wirst oder wenn du nachts aus so einem Traum raus wach wirst, machst du kurzes Licht an und notierst dir nur stichpunkthaft, was da für Figuren vorgekommen sind, in was für einer Architektur du warst. Nur stichpunkthaft. Keine Story daraus machen, weil die zerfließt. Das hat die Theresa ja schon gesagt. Und dann legst du das Ganze beiseite. Du wirst aus dem Traum in einer gewissen Gestimmtheit aufwachen. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, am Anfang erfährst du da keine Sensationen, aber wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann lernst du deine Gestimmtheit, die du am Tag über hast, auf diesen in Kombination mit diesem Traum erleben, über das du deine Notizen vor dir hast, in Relation zueinander zu setzen. Und das kann sehr spannend werden, weil du kannst auf die Art und Weise sehr viel über dich erfahren. Und das Verfahren selber ist auch nicht neu, das ist uralt. Und es gibt zum Beispiel sogar auf Malaysia ein indigenes Volk namens Senoi. Und bei den Senoi ist das so, dass die Traumwirklichkeit und die Tageswirklichkeit gleichberechtigt sind. Also die begegnen sich morgens und bereden über ihre Traumrealität und treffen sich abends und bereden über ihre Alltagsrealität und reflektieren dann, wie sich das eine jeweils auf das andere auswirkt. Also die nehmen das durchaus gleichberechtigt. Ich habe mir sagen lassen, solange man sie in Ruhe gelassen hat, sollen das glückliche Menschen gewesen sein.
Mich würde noch ein anderer Selbstversuch interessieren, wenn das geht. Du hattest davon gesprochen, dass man beispielsweise Ja-Nein-Fragen stellen kann, die im bestimmten Setting körperliche Reaktionen auslösen. Gibt es da eine sehr einfache Methode, dass unsere Zuhörer beispielsweise das mal ausprobieren können?
Ja, aber in dem Moment, wo ich das Wort in den Mund nehme, fangen sofort wieder alle möglichen Leute an und brüllen Esoterik, ja, was es nicht ist, wenn wir das machen. Ich rede jetzt hier über eine bestimmte Form des Pendelns. Theresa, vielleicht magst du, weil du machst es ja mehr als ich, vielleicht magst du da was zu erzählen.
Ist tatsächlich so, ne, dass das so einen sehr esoterischen Beigeschmack hat. Aber es geht überhaupt nicht darum, die Zukunft vorauszusagen, sondern vielmehr auch bei Entscheidungen, ne, wo wir nicht so haargenau wissen, hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Ne, da ist eine Geschichte, du hast ein ungutes Gefühl dabei, kannst aber nicht erklären, woher das rührt. Also alle Vernunftsargumente sprechen für etwas, aber du hast trotzdem sowas wie ein Bauch, so ein ungutes Bauchgefühl nennen wir das ja auch, ne, oder einen sechsten Sinn. Und da gibt es eine Möglichkeit, ne, man kann mit einem Pendel, ich versuche jetzt das mal verständlich und kurz auszudrücken, weil ich ja hier, ich kann es ja nicht zeigen. Man nimmt sich ein Pendel und installiert erstmal, also kalibriert sozusagen das Pendel erstmal auf Ja und Nein. Na, also stellst dem Pendel eine Frage, heißt ich mag, Frage müsste ja mit Ja beantwortet werden. Und dann guckst du einfach mal, in welche Richtung das Pendel ausschwingt. Ne, schwingt das Pendel jetzt meinetwegen vertikal, ne, dann fragst du nochmal, ne, ist das das Zeichen für Ja? Ne, und wenn dieses Signal ja wieder per Pendelbewegung so erscheint, wie es war, dann kannst du davon ausgehen, okay, das ist das Ja-Signal. Und dasselbe machst du mit Nein. Ne? Also stellst eine Frage, die sich eindeutig, ne, bin ich ein Mädchen oder irgendwas, was sich eindeutig mit Nein beantworten lässt. Und dann hältst du das Pendel auf eine bestimmte Art und Weise, kann ich jetzt leider nicht zeigen, so zwischen Daumen und Zeigefinger, und guckst einfach mal, gehst einfach mal in so einen leichten Trancezustand rein, der kommt von alleine, und beobachtest mal, in welche Richtung das Pendel ausschwingt. Ne, und es ist, wenn du ein bisschen vertraut damit ist, so, dass das Pendel immer in eine andere Richtung schwingt. Und dann kannst du anfangen, meinetwegen, du stehst vor einer Entscheidung, ne, willst eine Wohnung kaufen, aber hast, wie gesagt, auch dann ungutes Gefühl, das du aber gar nicht benennen kannst. Ne? Und dann kannst du das Pendel fragen, ne, gibt es etwas in meinem unbewussten Wissen, dass bei diesem Hauskauf oder Wohnungskauf das Einsprüche hat. Also gibt es irgendwas, was ich vielleicht noch nicht beachtet habe? Und dann kommt die Antwort ja oder nein. Dann kannst du weiterfragen, also die Fragen immer weiter spezifizieren, aber natürlich nur Fragen, die sich mit Ja und Nein beantworten lassen. Es geht also nicht darum, zu fragen, ne, wie deine Zukunft aussieht. Ne, lerne ich bald den Partner meines Lebens kennen oder irgendwie so ein Quatsch. Also bei dem Pendel, das ist insofern interessant, je mehr du damit vertraut bist, ne, desto mehr kannst du auch Signale in deinem Innern wahrnehmen. Du achtest vielleicht mehr auf so ein Ziepen in der Magengegend oder ein Jucken im Fuß. Das wären dann die internen Signale, von denen der Uwe gesprochen hat. Und so kannst du quasi dieses gesammelte Wissen im Unbewussten, das ja ein Erfahrungswissen ist, dieses gefühlte Wissen, so wirst du da sicherer und sicherer, nicht nur Entscheidungen zu treffen aus einer rationalen Argumentation raus oder anhand von Daten und Fakten, sondern auch dein Bauchgefühl mit einzubeziehen. Was zum Beispiel auch Manager tun, die bei großen Entscheidungen sich nicht nur auf Fakten und Zahlen verlassen, sondern die auch ein Bauchgefühl dazu haben, was natürlich wieder mit Erfahrung zu tun hat.
Was da vielleicht noch so ein bisschen zum Verständnis fehlt, ist dieses Prinzip der Idiomotorik. Da gibt es einen Effekt, der sogar wissenschaftlich recht gut erforscht ist. Ich glaube, der heißt Carpenter-Effekt. Genau. Bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Und den Carpenter-Effekt, den musst du dir so vorstellen. Also mir geht es zum Beispiel so, dass wenn ich im Fernsehen ein Fußballspiel sehe, Bayern München spielt, und ich sehe da irgendwie so einen Stürmer auf den Ball zu laufen, und ich denke, jetzt schieß doch endlich, dass in dem Moment mein rechtes Bein zuckt. Ja, so dass also eine vorgestellte Bewegung, eine Bewegung, die man sich vorstellt oder die man im Geiste durchläuft, das muss ja noch nicht mal eine bewusste Entscheidung sein, eine Bewegung, die man im Geiste durchspielt, dass die Tendenz hat, sich auch irgendwie umzusetzen. Und genau diesen Effekt, den nutzt man zum Beispiel bei idiomotorischen Signalen, unter anderem eben auch beim Pendeln. Mhm. Und wenn man das zugrunde legt, dann ist das Pendel, das hat keine Funktion aus sich selbst heraus. Das muss auch nicht irgendwie ein dreimal links gedrehtes, bei Neumond gesalbtes Isis-Pendel oder sowas sein. Über so einen Mist reden wir hier nicht. Du kannst auch einfach ein Bleigewicht aus dem Baumarkt nehmen. Aber das, was das Pendel bei dir bewirkt, das ist die Übersetzung und Sichtbarmachung dieser mikromuskulären Bewegungen, ja, die in dir abgehen, wenn du eine bestimmte Vorstellung hast. Und wenn man das dann in der Art und Weise kombiniert, das heißt, man baut die Kommunikation mit dem Unbewussten ebenso auf, dass man diese Bewegung als Antwort des Unbewussten mit Ja oder Nein interpretiert, dann hat man diesen Zugang. Ja, so, aber wie gesagt, dazu ist auch kein Pendel nötig. Man kann auch einfach mit Fingerzeichen arbeiten oder was auch immer. Man muss es nur gelernt haben und man muss wissen, worauf dabei zu achten ist. Aber es geht sehr wohl. Ja.
Und wie nutzt ihr diese Kommunikation für therapeutische Zwecke?
Also was mir als erstes dazu einfällt, ist, dass wir zunächst mal das Unbewusste als eine hilfreiche Instanz einführen. Mhm. Also im Gegensatz zu Freud, da hat Uwe ja eben schon darauf angesprochen, das hat ja eine sehr düstere, verdrängte Traumata, verdrängte Instinkte, Sexualtrieb und so weiter. Es hat was sehr Düsteres, da wabert irgendwo sowas im Keller. In der Hypnose ist es anders, weil auch Milton Erickson war das, der hat das Unbewusste eben als ein Reservoir betrachtet, wo sämtliche Ressourcen von uns drin sind. Also auch Fähigkeiten oder Eigenschaften, an die wir uns nicht bewusst erinnern können und die uns vor allen Dingen, wenn wir Situationen als stressig erleben, auf die wir keinen Zugriff haben. Und das ist das Spannende eben auch in der Hypnose oder in der Hypnotherapie, dass solche unbewussten Fähigkeiten in der Trance wieder wachgerufen werden, weil diese Instanz des Unbewussten als etwas Drittes im Bunde zwischen Therapeut und Patient eingeführt werden. Das hat den Vorteil für uns als Therapeuten oder als Coaches oder auch als Ärzte, dass wir da aus der Position, aus der Rolle des allwissenden Wunderheilers rauskommen, sondern wir können uns eigentlich recht entspannt zurücklehnen und natürlich mit einer gewissen Führung, mit einer gewissen Begleitung dem Patienten dabei helfen, all das aus seinem Unbewussten wieder rauszulocken, sozusagen, ohne dem irgendwas überzustülpen. Und das können zum Beispiel Erinnerungen sein, die man lange vergessen hat. Ah, da war ich ja mal selbstbewusst, da war ich ja mal stark und so weiter und so fort. Oder wir können Symbole einführen, zum Beispiel aus der Natur, einen Baum, der uns Sicherheit vermittelt, oder irgendwas anderes. Oder zum Beispiel mit Märchen, mit Stellvertretergeschichten. Gerade bei Kindern ist es ganz, ganz hilfreich, weil die haben ja immer so ihre Helden. Aber auch wir Erwachsenen haben unsere Helden. Für mich ist zum Beispiel Harry Potter ein Fundus an ressourcenvollen Interventionen, wo ich mir tatsächlich oft vorstelle, ich habe so einen inneren Mentor, der mich begleitet, der mir Trost gibt, wenn mal irgendwas schief läuft, und der mir manchmal eben auch ein paar gute Ratschläge gibt. Also so ein innerer Mentor ist was unheimlich Hilfreiches. Und das passiert natürlich mit Hilfe der Vorstellungskraft. Das kann ich als Therapeut einem anderen natürlich nicht überstülpen. Ich kann nicht zu dir sagen, ja, denk doch mal an Albus Dumbledore. Das ist ein ganz toller Mentor. Dazu müsstest diese Figur ja die gleiche Bedeutung haben wie für mich. Also das sind so Elemente, die in der Hypnose unheimlich hilfreich sind und darüber hinaus natürlich auch den Leuten, mit denen wir als Therapeuten oder als Coaches arbeiten, die geben denen wieder so ein Gefühl der Selbstbestimmung zurück. Also, und wir umgehen damit auch Widerstand. Wenn ich sage, mach doch mal das oder dieses, das hat der vielleicht schon 1000 Mal durchdacht. Dann isst mal weniger, damit du abnimmst, mach mal mehr Sport. Das hat er 1000 Mal durchdacht. Und trotzdem ist da etwas in ihm, das genau das verhindert. Und da wieder hilfreiche Ressourcen ranzuholen, oder so einen inneren Mentor, einen inneren Helfer, der für ihn stimmig ist, das ist natürlich eine coole Geschichte.
Vielleicht noch ein Hinweis darauf, was man damit alles so bearbeiten kann. Also zum Beispiel eines meiner Standardverfahren in der Zahnarztpraxis bei Patienten mit wirklich einem hartnäckigen Würgereiz ist das sogenannte Six-Step-Reframing gewesen. Das ist eine Technik, die kommt aus dem NLP, also aus dem neurolinguistischen Programmieren, wo mit Mitteln der Hypnose in Kontakt mit dem Unbewussten des Patienten getreten wird, beziehungsweise mit dem Persönlichkeitsanteil des Patienten, der dafür zuständig ist, dass der Patient immer wieder würgen muss. Und mit diesem Anteil, mit diesem würgereizerzeugenden Anteil, wird dann kommuniziert unter der Prämisse, dass wir alle die Vorannahme treffen, dass dieser Anteil eine gute Absicht verfolgt, indem er diesen Würgereiz schickt. Und jetzt wird mit diesem Anteil kommuniziert, ob er nicht auch was anderes machen kann oder vielleicht sogar ganz drauf verzichten kann und seine gute Absicht trotzdem weiterverfolgen kann. Also so kann man sich das vorstellen. Da habe ich sehr schöne Erfolge mit erzielt, richtig gehend oft, überhaupt bei allen möglichen störenden Verhaltensweisen, hartnäckigem Zähneknirschen, Daumenlutschen und so weiter. Also man kann auch sehr schön mit Kindern so arbeiten, weil die haben überhaupt keine Probleme damit, sich vorzustellen, dass in irgendwo ein Männchen wohnt, das sich ein bisschen daneben benimmt oder so. Das muss man dann halt in eine entsprechende Sprache übersetzen. Aber da kann man zum Beispiel sehr, sehr schöne Ergebnisse mit erzielen. Dann die Arbeit mit allen möglichen Formen von Ängsten ist sowieso ein Thema, das viel zu kurz kommt. Würde ich gerne mal eine Podcast-Folge darüber machen.
Über kann Angst, man ja drüber nachdenken.
Über die Funktion der Angst. Solche Dinge kann man da alle einbauen.
Ich sage vielen Dank, das war wieder eine sehr interessante Folge. Vielen Dank für die Antworten und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, der Dank ist auf unserer Seite, Marc. Ne? Tschüss,
bis zum nächsten Mal.
Hypnose Post ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de.